Hallo und willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Mein heutiger Gast ist eine Person, mit der ich die Freude habe, seit inzwischen circa 3 Jahren zusammenzuarbeiten. Seit dem Zeitpunkt sind wir nämlich stolzer Teil der Haufe Group. Birte Hacken-Joos ist CEO der Haufe Group. Birte, du hast in den vergangenen Jahren maßgeblich daran mitgewirkt, dass aus dem Familienunternehmen ein innovativer und sehr erfolgreicher Anbieter ganzheitlicher Unternehmenslösungen geworden ist. Die Haufe Group zählt zu ihren Kunden alle großen DAX-Konzerne, genauso wie Millionen von Selbstständigen und Mittelständlern. Birte, du bist ja von Haus aus Juristin und hast deine Karriere bereits 1997 als Redakteurin beim damaligen Rudolf Haufe Verlag begonnen. Seitdem hast du in verschiedensten Führungspositionen die doch ziemlich radikale Transformation des einstigen Fachverlags zu einem führenden mittelständischen Digitalunternehmen aktiv mitgestaltet. Inzwischen hat die Haufe Group rund 2200 Mitarbeiterinnen und du als Person bist seit 2013 im Board der Haufe Group und stehst seit vergangenem Jahr als CEO an der Spitze des Unternehmens. Birte, danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Birte, ich möchte gerne gleich an das anschließen, wovon ich gerade erzählt habe, nämlich deinen Karriereverlauf. Du bist ja doch schon seit einiger Zeit im selben Unternehmen, mit dem Wissen, dass sich das Unternehmen natürlich völlig gewandelt hat. Warum hat es dich so lange im selben Unternehmen gehalten?
Na, aus einem Stichwort heraus, was du eben schon genannt hast, nämlich Wandlung. Im Grunde genommen hat sich in den über 20 Jahren, die ich jetzt mit der Haufe Group verbunden bin, beginnend eben mit dem Rudolf Haufe Verlag vor über 20 Jahren, das Unternehmen immer wieder verändert, gehäutet, neu erfunden und auch neu aufgestellt. Und insofern hätte ich jetzt für mich selber gar nicht das Gefühl, jahrelang im gleichen Kontext nur in unterschiedlichen Positionen gearbeitet zu haben, sondern es hat sich immer wieder viel Kontext geändert, es hat sich immer wieder viel am Portfolio geändert, es hat sich natürlich auch der Markt, das Umfeld geändert. Und von daher ist es einfach bis zum heutigen Tage eine unglaublich spannende Aufgabe, diese Veränderung und eben diesen Wandel mitzugestalten. Und deshalb bin ich noch hier.
Das klingt nach sehr, sehr vielen spannenden Herausforderungen. Jetzt hat sich Haufe in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm gewandelt. Es hat sich aber auch die ganze Welt enorm gewandelt und transformiert und tut es konstant. Man hat ja schon das Gefühl, dass der Wandel oder auch die Geschwindigkeit der Veränderungen immer schneller werden. In einer der letzten Podcast-Folgen habe ich mit einer Psychologin über das Thema Resilienz gesprochen. Würdest du sagen, dass es notwendig war und ist für dich, sehr viel Resilienz mitzubringen, um diese vielen Veränderungen überhaupt mittreiben zu können und auch vielleicht in Zukunft mittreiben zu können oder aktiv anleiten zu können? Also dass diese Grundwiderstandsfähigkeit dieser heutigen Welt gerecht zu werden mit all ihrem Wahnsinn, dass es da irgendwie ein paar Grundvoraussetzungen braucht, um damit überhaupt umgehen zu können?
Das ist Thema Resilienz oder auch die Frage, wie geht es einem selber mit Veränderungen und auch in dieser sich so stark verändernden Welt? Das haben wir ja nun in den letzten 12 Monaten nochmal in einem extremen Turbo-Jahr erlebt. Das sich bewusst zu machen, damit bewusst umzugehen, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Baustein, den es braucht für einen selber. Das heißt jetzt nicht, dass man im Grunde genommen jeden Tag sich überlegen muss, wie geht es mir und fühle ich mich heute ganz super top, sondern es geht eher darum, auch mal Durststrecken durchzustehen oder auch mal Phasen zu akzeptieren, die möglicherweise nicht immer nur positiv belegt sind oder wo es wirklich auch mal eine Mühe ist, bestimmte Dinge voranzutreiben oder eben, wie ich schon sagte, auch mal durchzustehen. Ich glaube aber, es sind zwei Dinge. Das eine ist, Was einem sehr viel hilft, ist, wenn man, und das ist vermutlich einfach auch ein bisschen die Frage, welche Haltung und welche Natur bringt man damit, grundsätzlich mal Veränderung als was Positives empfindet. Und das tut man ja in der Regel, wenn man nicht getriebener ist, sondern selber zumindest das Gefühl hat, noch mitgestalten zu können und im Idealfall es auch wirklich tun kann. Und dann ist Veränderung ja auch, glaube ich, für die meisten Menschen nicht was Negatives und nur Belastendes und negativen Stress auslösendes, sondern auch was Positives. Ich glaube, jeder, der mal in sein Privatleben guckt und schaut, was ist da in den letzten 10 Jahren, was hat sich da verändert in den Momenten, wo es selbstbestimmt und gestaltet war, war es vielleicht stressig, aber positiv stressig. Mhm. Man denke nur an vielleicht junge Familien, die von einer Wohnung in ein selbstgebautes Haus ziehen. Das ist eine Riesenveränderung. Und trotzdem erleben, glaube ich, viele Leute, wenn es nicht irgendwelche Randbedingungen gibt, die nicht schön sind, das als positiv, obwohl das eine riesige Veränderung ist. Warum? Weil es eben selbstbestimmt und selbstgestaltet ist. Das muss man sich, glaube ich, schon vor Augen führen. Bin ich in einer Situation oder bin ich in einer, habe ich die Möglichkeit, positiv selber zu verändern? Und wenn ich das nicht habe, was kann ich verändern, um da reinzukommen? Und das Zweite ist sicherlich schon ein Punkt, wo man bei sich darauf achten muss, was kann möglicherweise auch ein Ruhepol, ein Ausgleich sein? Mhm. Und ich denke, das ist für jeden Menschen sehr individuell, was Ruhepole und Ausgleiche sind. Für mich persönlich ist es neben überhaupt einem privaten Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, sicherlich das Musik machen und das Sport machen. Oder auch sich wirklich mal bewusst 2 Stunden in einen Sessel zu setzen und in Ruhe was zu lesen, ohne dass man sein iPhone neben sich liegen hat. Das sind aber sehr individuelle Themen und ich glaube, jeder ist gut beraten, in solchen Situationen, die vielleicht nicht immer nur als positiv anstrengend empfunden werden, sich seiner selbst bewusst zu werden, was brauche ich jetzt, um resilient zu sein oder auch um das nicht nur durchzustehen, sondern positiv daraus hervorzugehen.
Ich möchte gerne noch auf deinen ersten Punkt ein bisschen näher eingehen. Du hast gesagt, Veränderung ist natürlich besser oder fühlt sich besser an, wenn ich nicht nur verändert werde, sondern wenn ich aktiv gestalten kann. Wie ermöglichst du es denn deinem Leadership-Team, deinen Kolleginnen, das zu tun, aktiv zu gestalten? Denn ich denke, dass sich viele in Zeiten wie diesen in Organisationen sehr oft nicht so fühlen, als könnten sie aktiv mitgestalten, sondern als wären sie getrieben. Und das hängt sicher auch an Personen, aber auch an organisationalen Gegebenheiten, an Kulturen. Wie ermöglichst du es, dass möglichst viele das Gefühl haben, das reale Gefühl haben, nicht nur eingebunden so zu sein, sondern auch mitgestalten zu können?
Zunächst mal ist das ein ganz großes Thema, was du da aufreißt. Und in der Tat, ich glaube, da ist man nie am Ende eines Weges oder schon gar nicht in der Perfektion angekommen, dass man tatsächlich sagen kann, in seinem Umfeld, im beruflichen Umfeld, insbesondere jetzt in diesem Zusammenhang, bietet man tatsächlich jedem das Gefühl und auch die Möglichkeit, aktiv an Veränderungen teilzunehmen. Mhm. Aber es ist trotzdem jetzt für mich persönlich gesprochen ein permanentes Bestreben, es möglichst tun zu können. Und da würde ich zum einen ein ganz konkretes Beispiel nennen, nämlich die Diskussion um die Frage des Homeoffice. Da haben wir jetzt in der Vergangenheit, zumindest auch hier in der deutschen Politik, häufig gehört, dass Mitarbeitern Homeoffice nicht ermöglicht wird, obwohl es arbeitstechnisch geht. Ich kann das nicht bewerten und nicht beurteilen, weil ich die dahinterstehenden Firmen nicht kenne. Aber wir versuchen hier, und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch meinen Kollegen Harald Wagner und auch das Leadership-Team, dass wir dahingehend auch absolut auf der Reise versucht haben mitzunehmen, dass die Teams und die Mitarbeiter selber entscheiden können, jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, wo arbeite ich? Immer mit dem, natürlich mit der Möglichkeit, ins Büro zu kommen. Wir haben hier die Büroräume Corona-gerecht ausgerüstet. Es gibt Möglichkeiten, hier zu arbeiten, die allen Hygienekonzepten entsprechen. Aber selber zu entscheiden, möchte ich und kann ich mit meinem Team zusammen zu Hause arbeiten, arbeitet das Team hier, wenn wir hier uns treffen für Team-Meetings, wie gestalten wir das? Und möglichst selber zu entscheiden, wie sieht der Arbeitsalltag aus? Und das ist aus meiner Sicht schon etwas, was sehr, sehr gut funktioniert und wo alle Mitarbeiter mit einer extremen guten Bewusstsein umgehen, dann mal hier sind, mal zu Hause sind. Und das ist aus meiner Sicht etwas und ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, ich kann selber gestalten und ich kann dann auch Veränderungen gestalten, nämlich indem ich in den Monaten, die jetzt ins Land gegangen sind oder die noch kommen werden in diesem Zusammenhang, meinen Arbeitsplatz verändert habe, ins Homeoffice oder hier in Büros, und das auch aktiv mitgestalten kann. Und was das Thema Geschäftsmodelle, Produkte, Portfolio, was eben ja auch eine starke Veränderung in der Haufegruppe ausmacht, betrifft, da versuche ich schon sehr stark über Rahmensetzungen zu führen. Heißt nicht, einzelne Schritte vorzugeben oder ein ganz konkretes Ziel, was erreicht werden muss. Das kann mal sinnvoll und richtig sein. Das will ich jetzt damit nicht völlig in den Aktenschrank stellen. Aber vom Grundsatz und vom Grundsatzgedanken her eher zu sagen, man gibt einen Rahmen vor, in dem dann Gestaltung möglich ist und dem auch Entscheidungen möglich sind. Und das ist aus meiner Sicht schon ein ganz wichtiger Punkt, um selber wirksam zu sein, dass man beispielsweise als Mitarbeiter auf jeder Ebene auch selber Entscheidungen treffen kann. Immer in einem, wie ich schon sagte, Rahmen. Da gibt es natürlich bestimmte Grenzen. Es kann nicht jeder, sagen wir mal, entscheiden, wie genau die Strategie der Haufegruppe in den nächsten 10 Jahren aussieht. Aber da kann er mitgestalten, da kann er Input geben, da kann er Feedback geben. Aber in seinem Beritt selber Entscheidungen treffen zu können, das führt, glaube ich, zu großer Wirksamkeit und damit auch zu einer Möglichkeit, Veränderungen selber gestalten zu können.
Mhm. Das heißt aber, das Thema Autonomie ist für dich ein sehr wichtiges. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch immer ein Hin und Her ist zwischen auf der einen Seite eben diesen Rahmen definieren, vorgeben und dann ganz viel Platz und Raum lassen dafür, dass auch Teams sich selbst organisieren können. Dann muss man natürlich trotzdem manchmal auch wahrscheinlich eingreifen, wenn dann Dinge vielleicht auch nicht so laufen, wie man sich's vorgestellt hat. Manchmal hat man sich vielleicht gar nicht was Konkretes vorgestellt. In deiner Rolle als CEO, wo du ja letztes Jahr die Hauptverantwortung für die ganze Gruppe übernommen hast, das war ja doch ein steiler Karriereschritt nach den schon vielen davor stattgefundenen Karriereschritten. Aber die Rolle als CEO ist doch nochmal ein ganz anderes Kaliber, stelle ich mir vor. Was waren denn da die größten Veränderungen für dich persönlich in diesem Schritt? Und was tust du in dieser Rolle ganz konkret jetzt auch anderes, um genau diese Orientierung zu geben, diesen Rahmen zu geben, von dem du gesprochen hast?
Vielleicht ganz kurz zu der Frage eines steilen Karriereschritts. Ich muss persönlich sagen, dass das natürlich eine große und aber auch eine tolle und eine spannende Verantwortung ist, als CEO in einem Team mit dem CFO die Gruppe zu leiten. Würde aber persönlich gar nicht empfinden, dass das ein Schritt gewesen ist, der sich, sagen wir mal, um ganz große Längen von vorherigen Veränderungen unterschieden hat. Denn meinem persönlichen Eindruck nach oder auch meinem Empfinden nach ist die Übernahme einer neuen Verantwortung auf jeder Ebene wahnsinnig spannend, mit neuen Herausforderungen verbunden, aber auch eine große Freude. Und diese drei Themen, die haben mich zumindest bei jeder Veränderung auch begleitet, mal mit ein bisschen mehr Gewicht in die eine Richtung und mal ein bisschen mehr Gewicht in die andere. Insofern ist die Übernahme der CEO-Rolle und Verantwortung, wie ich schon sagte, jetzt gar nicht unbedingt so ein ganz herausragendes Thema, weil man hat immer wieder damit zu tun, und das hatte ich auch vorher schon, dass man dann eben ins Gestalten kommt, nochmal eines neuen Settings, mit Menschen zusammenarbeitet in einem neuen Setting. Das war vorher schon so und das ist jetzt wieder so. Damit will ich natürlich die Größe, aber auch die spannende Aufgabe nicht kleinreden. Aber ich würde es jetzt eben nicht so als ganz besonderen Gipfel nochmal sehen wollen. Und die Frage, was da sozusagen inhaltlich passiert ist, zählt genau auf die Haufegruppe ab, nämlich die Frage, wie entwickelt sich das Unternehmen in den nächsten 10 und darüber hinaus Jahren weiter? Was ist die nächste Dekade in der Haufegruppe? Was bedeutet das für die Menschen in der Haufe-Gruppe? Mitarbeiter, deren Familien, natürlich auch für die Familie Haufe. Wir sind ja ein Familienunternehmen und zu 100% in Familienhand. Was bedeutet das angesichts der Veränderungen des Marktes? Was bedeutet es auch kulturell für uns im Miteinander, gerade vielleicht nochmal von dem Spiegel Corona und den Herausforderungen, die das mit sich bringt, nämlich nicht viel persönliche Begegnungen einfach stattfinden lassen zu können, von großen gemeinsamen Workshops mal ganz zu schweigen. Und das sind schon die Themen, die mich seit Monaten sehr intensiv beschäftigen und umtreiben, die wieder ganz viel mit Veränderung zu tun haben, aber die natürlich auch wieder ganz viel mit Gestalt zu tun haben. Insofern schließen sich da die Kreise. Und anknüpfend an deine Frage vorweg, es gibt natürlich in der Position jetzt eine große Möglichkeit, diese Rahmen auch zu setzen und innerhalb der Rahmen auch die Freiheiten den Mitarbeitern zu geben, sie auszugestalten, wohlgemerkt eben aber auch immer im Rahmen. Also das erlebe ich auch häufig, dass dann eher auf das, ich kann jetzt machen, was ich will, vermeintlich geguckt wird. Nee, es gibt schon einen Rahmen, aber der ist ausgestaltbar. Und das ist, glaube ich, diese Duplizität, einerseits sich eben in einem Gesamtunternehmenskontext zu bewegen mit gemeinsamen Zielen, aber andererseits die individuell dann ausgestalten zu können.
Jetzt kann ich nachvollziehen, was du gesagt hast, dass jeder Karriereschritt oder jeder Rollenwechsel viele Veränderungen auch persönlich auslöst und auch viel spannende Komponenten mit sich bringt. Meine Frage in Bezug auf den CEO-Job ist auch sehr stark darauf ausgegangen, dass ich mir vorstellen kann, dass in dieser konkreten Rolle, nicht weil sie jetzt sozusagen die Ende der Fahnenstange ist, sondern einfach weil sie anders gestaltet ist, dass sie noch einmal andere inhaltliche Schwerpunkte mitbringt. Also zum Beispiel die Repräsentation des Unternehmens nach außen sehr stark, vielleicht das Thema Vision und Storytelling, vielleicht noch viel mehr auf einer abstrakten Ebene, könnte ich mir vorstellen, das Thema einer Stärkung eines sowieso schon sehr starken und kompetenten Leadership-Teams. Also, dass man sich noch einfach viel mehr wegbewegt von einer operativen Ebene und hin zu einer sehr stark kontextgebenden Sparring-Rolle nach innen und nach außen. Stimmt das oder interpretiere ich die Rolle auch einfach falsch vielleicht?
Nee, da würde ich dir absolut recht geben. Also das, ich benutze da hin und wieder auch, glaube ich, in letzter Zeit immer mal wieder den Begriff des Großen und Ganzen. Das ist natürlich jetzt schon nochmal eine andere Ebene, auf der ich da agiere. Und das, was du gesagt hast, würde ich absolut unterstreichen. Es ist wenig operativ. Das darf es auch nicht sein. Ich ertappe mich da natürlich manchmal dabei, dass ich dann doch anfange, über die Dinge ein bisschen detaillierter zu forschen und zu diskutieren. Da muss man sich dann auch selber in der Tat ein bisschen auf die Finger hauen. Aber das ist absolut richtig. Es geht um die Strategie, den strategischen Rahmen für die nächste Dekade darüber hinaus. Es geht natürlich ganz groß um das Thema Kultur. Wie ist das Miteinander, was wir hier betreiben? Was sind die Werte, die uns vorantreiben? Da haben wir auch sicherlich noch in den nächsten Monaten Diskussions- und Dialogbedarf. Ich merke auch sehr stark natürlich, dass allein schon durch das Verhalten, was ich selber an den Tag lege, Kultur nochmal deutlich mehr gestaltet wird, als ich das vorher so empfunden habe. Das ist sicherlich so. Und das Thema Repräsentation, ja, in Nicht-Corona-Zeiten wäre das vermutlich so. Das ist im Moment natürlich ein bisschen zurückgefahren, aber das gehört dazu, denn wir sind ja auch als Unternehmen in Freiburg präsent. Wir haben viele Partner, mit denen ich im Normalfall mich einfach auch mal getroffen hätte. Jetzt habe ich viele schon kennengelernt von Partnerunternehmen über virtuelle Wege. Und das gehört aus meiner Sicht schon auch dazu, denn wir sind ja nicht ein einzelnes Unternehmen in einer Welt mit Kunden, sondern wir sind ja eingebunden in ein Ökosystem, in ein Netzwerk. Und das bestimmt schon stark auch das Tagesgeschäft, was ich hier habe. Absolut, ja. Da ist deine Rollenbeschreibung, würde ich in beiden Teilen sehr unterschreiben, ja.
Jetzt hast du ja selbst kurz im Nebensatz gesagt, dass das, was du tust, tagtäglich natürlich auch Auswirkungen hat. Noch viel mehr, weil einfach auch viele Blicke auf dich gerichtet sind. Also du als Rollenmodell spielst sicher eine noch größere Rolle, als du das vorher schon getan hast. Was ist denn dein Führungsverständnis, wenn man das zusammenfassen kann, abgesehen natürlich von dem Thema Rahmen geben, über das wir jetzt gesprochen haben, aber was erwartest du auch oder was erwartest du auch von deinem Führungsteam oder welche Führungsprinzipien, Leitbilder oder einfach Werte hast du und habt ihr im Führungsteam, im Leadership-Team bei Haufe? Hm.
Na, das ist so ein bisschen ein Thema, was immer dann, also was, wo man viele Themen hat, die zusammenhängen. Also beispielsweise zu dem jetzt schon viel zitierten Rahmen geben, gehört natürlich auch ein gewisses Loslassen und gehört ein Vertrauen in die Leute. Mhm. Und das ist schon einer meiner großen Themen, dass ich mich in einer Führungsrolle auf keinen Fall im Sinne eines Kontrolleurs sehe, sondern dass es tatsächlich auch Vertrauen gibt, was ich hoffentlich sichtbar gebe, in die Menschen, die ihre Verantwortung dann auch ausfüllen. Und das, glaube ich, gehört ganz stark dazu. Und damit ist es dann auch ein Geben und Nehmen, weil man natürlich Vertrauen gibt und damit natürlich auch ein Stück weit, sage ich mal, Verbindlichkeit einfordert, ohne dass man die kontrolliert. Mhm. Zur Führung gehört aus meiner Sicht auch ein ganz freudiges Verständnis und Miteinander mit Menschen. Denn es geht ja in Unternehmen, aber auch sonst, wenn man Menschen zu tun hat, meistens um zwei Ebenen. Nämlich einmal um die rein sachbezogene Ebene. Wir wollen dies und jenes erreichen und ist das und das tatsächlich unser gemeines zusammenes Verständnis und unser Ziel und ähnliche Themen. Aber es geht ja auch immer um eine Beziehungsebene. Man tritt ja mit anderen Menschen, und das gilt ja im Unternehmenskontext genauso wie privat, immer auch in eine persönliche Beziehung. Das fängt bei ganz banalen Dingen wie mag ich nicht an. Und damit meine ich jetzt einfach nur, stimmt Chemie nicht. Und hört natürlich bei der Frage, was brauchen Menschen von mir als Führungsperson, auf. Und das ist ja auch mit jedem unterschiedlich, sodass ich auch nicht den Führungsstil über alle Leute ausschütten würde und so mich auch nicht wahrnehme, sondern das kommt auf die Situation an, es kommt auf den Menschen an, es kommt auf deren jeweilige auch eigene Führungsstile und Bedürfnisse an. Und ich würde meine Führung gegenüber, sagen wir mal, einem neuen Mitarbeiter, der hier im Haus ist und der sicherlich eher mal jeden Tag eine halbe Stunde Gespräch mit mir braucht, weil er einfach noch nicht so in den Themen drin ist, nicht vergleichen wollen mit jemandem, der seit 25 Jahren als Geschäftsführer hier ein extrem erfolgreiches Business betreibt. Und insofern diese Themen Vertrauen, aber auch auf der anderen Seite Verbindlichkeit, auch klare Visionen und ein Ziel zu erarbeiten und dann aber auch vorzugeben, wo wollen wir denn hin? Das gehört zur Führung aus meiner Sicht auch ganz klar dazu. Und dann auch Leute dafür zu begeistern. Nicht nur sehr nüchtern damit umzugehen, sondern auch eine Truppe von Menschen für gemeinsame Ziele zu begeistern, ist für mich auch ein ganz großer Bestandteil von Führung. Und ein Stück weit gehört auch dazu, dass Führungskräfte, glaube ich, gut daran getan sind, wenn, das ist ein bisschen altmodisches Wort, aber wenn man als Führung, in der Führung auch eine gewisse Berechenbarkeit mit sich bringt. Mhm. Und somit auch seine eigene Rolle auch als etwas versteht, was schon in gewisser Weise eine gewisse Beständigkeit mit sich bringen muss und wo man auch in dieser Rolle für die Mitarbeiter klar sein muss und nicht im Grunde genommen jeden Tag das Pferd wechselt, auf dem man in die Zukunft reiten will. Ich glaube, das ist als Führungskraft ganz, ganz schwierig. Aber dieses gemeinsame Ziel vorgeben, eine Vision zu haben, wo man will, eben da selber auch für zu brennen, eben die Leute auch zu begeistern, wäre absolut etwas, was ich für alle sehen würde und dann eben eine große Individualität auch, je nachdem, mit welchen Menschen ich zu tun habe.
Bitte, du giltst als sehr authentische Führungsperson, die keine Rolle spielt, sondern einfach so ist, wie sie ist und sich auch sehr offen so zeigt, wie sie eben ist. Wie schaffst du das und warum ist dir das wichtig?
Ja, das ist eine schöne Frage. Echt, gelte ich das? Das ist ja schön. Ja, ja, das ist ja eine Frage, die häufig diskutiert wird. Ist authentisch sein etwas, was für Führungskräfte gut oder schlecht ist? Also gibt es durchaus ja Meinungen, die sagen, nein, morgens schlüpft man in das Kostümchen und die Rolle und abends legt man es wieder ab. Das ist tatsächlich nicht mein Verständnis davon. Nichtsdestotrotz, das habe ich eben auch schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, bin ich so, wie ich bin, aber ich habe natürlich, bin hier nicht als meine Privatperson unterwegs, sondern schon auch in einer Rolle, die ich aber nicht im Sinne einer Schauspielrolle verstehe, sondern im Sinne einer Aufgabe und einer Berufung und einer Profession. Und im Rahmen dessen glaube ich persönlich schon daran, dass man als Mensch auch so greifbar und sein sollte, wie man sich auch wohlfühlt und nicht etwas tut, was man sich von anderen abguckt, im Sinne von jemand benimmt sich so und so, läuft so, spricht so und deshalb muss ich das jetzt auch tun, um als CEO eine gewisse Rolle auszufüllen. Ich denke schon, Authentizität und Greifbarkeit als Mensch, als Person gehört, als Persönlichkeit gehört absolut zu einer Führungskraft dazu. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln kann und auch bestimmte Dinge lernen kann. Wenn man sich beispielsweise irgendwie komplett unklar ausdrückt, dann und das Feedback kommt, du warst jetzt zwar sehr authentisch, aber keiner hat verstanden, was du willst. Muss man natürlich schon an sich arbeiten. Das ist ja auch ein Lebensthema, weiter zu lernen und sich selber auch weiter zu verändern. Aber sich im Kern als Persönlichkeit und Person treu zu sein und treu zu bleiben, das gehört für mich schon dazu. Alles andere führt, glaube ich, auch dazu, dass man irgendwann, du hattest das Stichwort Resilienz ja schon in den Mund genommen, wir hatten schon drüber gesprochen, dass man auch ausbrennt. Also ich glaube nicht, dass man das leisten kann, permanent irgendeine Person zu figurieren, die man eigentlich gar nicht ist.
Welches Umfeld ist denn aus deiner Sicht nötig, damit möglichst viele Menschen in der Organisation das Gefühl haben, ich kann ich selbst sein? Man spricht ja oft vom Konzept der Psychological Safety, also dass es wichtig ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die einzelnen Personen in Teams ihr authentisches Ich zeigen können, ohne Angst vor negativen Konsequenzen haben zu müssen. Und so steigt ja auch die Effektivität von Arbeitsplätzen enorm.
Ja.
Glaubst du, dass alle das Gefühl haben, sie können so sein, wie sie sind? Und wenn ja, woran liegt das?
Da muss ich sagen, es ist wahrscheinlich auch das eine ewige Reise. Und das haben wahrscheinlich bei uns auch jetzt nicht alle. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen mit Hybris geschlagen, wenn ich sagen würde, ja klar. Ich denke, das ist im Kern eine ganz simple Sache, die aber nur im Kern sich simpel anhört. Das ist eine Haltung, die ich persönlich auch sehr, sehr habe. Wir haben hier mit über 2000 Menschen zu tun. Und das sind alles tolle Leute, die sind im Kern total begeistert von Haufe. Die haben aber auch alle ihr persönliches, ihr privates Umfeld. Die haben alle auch ihre Authentizität. Die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und in dieser ganzen Unterschiedlichkeit, in ihrer ganzen persönlichen Lebenserfahrung und in ihrem gesamten Menschsein bringen sie sich hier in das Unternehmen ein. Und das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, der Kern der Sache. Es sind alles Menschen wie du und ich. Und mir ist es extrem wichtig, da auch keine Unterschiede zu machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nicht an eben Leadership und auch an gut gestaltete Hierarchien im Unternehmen glaube. Aber dahinter stehen die Menschen. Und ich hoffe, oder das ist zumindest mein Anspruch an mich selber, dass ich den Menschen auch als Mensch begegne. Und das ist aus meiner Sicht eine Bodenplatte, wo man anfangen kann, dann auch im Unternehmen angstfrei zu agieren. Und das ist schon eine tägliche Herausforderung an mich selber und auch an alle Führungskräfte, das umzusetzen und beispielsweise bei offenen Worten von Mitarbeitern, die Missstände aufdecken oder die mal ein Thema haben, was vielleicht nicht so läuft oder die eine andere Meinung zu irgendwas vertreten, nicht plötzlich zu meinen, man sei hier der Chef und müsse da nicht mehr hinhören oder könne das wegbügeln. Das bedeutet nicht, dass man jede Einzelmeinung dann auch in Taten umsetzt, aber sie sich zumindest mal anzuhören und drüber nachzudenken, das finde ich, ist das Minimum, was man tun muss. Und aus meiner Sicht ist das dann schon ein, ja, es hört sich jetzt technisch an, aber ein Mechanismus, der dazu hoffentlich führt, dass die Menschen sich hier auch so wohlfühlen, dass sie sich entfalten können und nicht mit Angst agieren müssen. Und als CEO oder auch als sonstige Führungskraft hat man ganz natürlich, und ich glaube, da ist zumindest im Moment die Menschheit einfach nur so geprägt, dass sie natürlich auf kleine Signale, die man aussendet, achtet. Und ich merke das sehr stark, das ist mir auch persönlich wichtig, das mag ich jetzt als kleines Detail anhören, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man den Menschen, denen man hier im Flur begegnet, beispielsweise einen guten Morgen wünscht. Und ich kenne Geschichten aus anderen Unternehmen, ich habe es aus Beobachtung auch schon selber erlebt, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Da kann das immer mal vorkommen, dass man gerade in Gedanken ist und das verdüselt und dann plötzlich doch irgendwie nicht Hallo gesagt hat oder jemanden buchstäblich übersieht, weil man gerade an was anderes denkt. Da ist niemand perfekt. Aber zumindest mal den Anspruch zu haben, bei solchen Kleinigkeiten auch bewusst anzufangen, weil mir begegnet der ja jetzt nicht irgendjemand, sondern mir begegnet mir ein Mensch, der sich jeden Tag hier für die Haufegruppe einsetzt und der seine ganz eigene Authentizität mitbringt. Und das genauso zu wertschätzen wie jeden, den ich sonst im privaten Umfeld treffe, das ist schon wichtig. Und ich glaube, das ist meine feste Überzeugung, dass man dadurch auch eine Kultur schafft, wo sich Menschen entwickeln kann.
Und beim Thema Entwicklung sind wir ja wieder beim Kern des Unternehmenszwecks oder zumindest eines Teil des Unternehmenszwecks. Jetzt noch einmal ganz konkret zu Haufe zurück. Ich habe ja Haufe zu Anfangs vorgestellt als innovativen Anbieter ganzheitlicher Unternehmenslösungen. Ich weiß, da stehen ganz viele Dinge dahinter und darauf können wir jetzt auch im Detail nicht eingehen. Aber ich weiß auch, dass Haufe ganz stark ausmacht, der Bezug zu den Menschen. Haufe sagt, hinter jedem Erfolg stehen die Menschen. Warum ist das dieser große Fokus von Haufe, vielleicht auch geschichtlich? Was macht die DNA von Haufe aus, dass dieser große Fokus und das Vertrauen darin, dass am Ende des Tages die Menschen Unternehmen gestalten und auch menschliche Beziehungen relevant sind für Erfolg, am wichtigsten sind?
In der Tat, du hast das schon angesprochen, das ist ganz tief in unserer DNA verankert und auch aus der Historie heraus so gewesen, dass meine Vorgänger im Amte bis hin auch zum Unternehmensgründer Rudolf Haufe schon immer sehr stark auf die Menschen und die Mitarbeiter dabei geachtet haben. Ich denke, das liegt zum einen eben einfach an diesem kulturellen Grundverständnis. Das wäre, glaube ich, fast übertragbar auf jede Form von Unternehmen, die wir führen würden. Das wäre, glaube ich, als Gründer Rudolf Haufe fortgetragen bis heute nicht anders, wenn wir, sagen wir mal, Maschinen herstellen würden. Aber es liegt auch darin, dass wir aus uns heraus ein innovatives, sich veränderndes Unternehmen sein wollen. Und zu innovativ und Veränderung gehören Ideen, gehört zu Kreativität. Und Ideen und Kreativität sind bei allem, was man über künstliche Intelligenz so lernen kann und was sicherlich auch sinnvoll und nutzvoll einsetzbar ist, immer noch Ideen von Menschen. Und es sind nicht Ideen von Chefs und es sind nicht Ideen von CEOs, sondern es sind Ideen unserer Leute hier in der Gruppe. Und insofern schließen sich da die Kreise aus einmal kulturell verankerten Zentrierung auf die Menschen und Mitarbeiter als Menschen, aber auch eben in diesem Unternehmen als Kreativität und Ideengeber sehend, dass es die Leute sind. Die Leute sind, die hier arbeiten, die auf die Idee kommen, historisch jetzt betrachtet, aus einem Buch, eine CD-ROM, ein Internetangebot, eine Cloud-Lösung zu machen. Und von daher ist die Kultur, die wir hier haben und die im Übrigen auch, du sprachst es am Anfang an, sicherlich immer mit ein Grund gewesen ist, warum ich immer gerne im Rahmen der Haufe-Gruppe gearbeitet habe, dass eben genau darauf auch geachtet wird und dass uns das wichtig ist.
Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss für das heutige Gespräch. Im Zentrum steht der Mensch. Ich glaube, das unterstreicht sowohl Haufe, aber vor allem auch dich als Person sehr gut. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Und wir sehen uns sicher bald wieder.
Ja, vielen Dank an dich. Es war eine spannende Frage, ein spannendes Gespräch. Dankeschön, habe ich gern gemacht.
Und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte findet ihr in den Shownotes.